Was man heute unter Wohnungsnot versteht, ist die eigentümliche Verschärfung, die die schlechten Wohnungsverhältnisse der Arbeiter durch den plötzlichen Andrang der Bevölkerung nach den großen Städten erlitten haben. Eine kolossale Steigerung der Mietpreise, eine noch verstärkte Zusammendrängung der Bewohner in den einzelnen Häusern, für einige die Unmöglichkeit, überhaupt ein Unterkommen zu finden.
Kommt es euch bekannt vor? Das Zitat stammt von Friedrich Engels, der sich schon vor 150 Jahren über teure Mietpreise, Wohnungsmangel und Mietspekulanten in den Großstädten beschwerte. Schon Ende des 19. Jahrhunderts war der Wohnraum in Berlin ein knappes und teures Gut. Immer mehr Menschen zog es vom Land in die Großstädte, auf der Suche nach Arbeit in den neu ausgebauten Fabriken. Da kein zusätzlicher Wohnraum für die Neuankömmlinge geschaffen wurde, verstärkte sich der Wohnungsmangel in vielen Städten. Obdachlosigkeit betraf einen hohen Anteil der Berliner Bevölkerung, insbesondere unter den Armen und in der Arbeiterklasse. Die, die sich glücklich schätzen konnten, im Besitz einer Wohnung zu sein, mussten diese oft mit mehreren Untermietern teilen, um die hohen Kosten für die Miete tragen zu können. Dass mehrere Menschen sich eine Stube oder gar eine Schlafpritsche teilten, war gang und gäbe, obwohl oft illegal. Hinzu kam noch, dass ein Mieterschutz nicht existierte, Mietverträge oft nur befristet waren und Hausbewohner bei Mietschulden sofort auf die Straße gesetzt werden konnten. Oder dass Mieten willkürlich und je nach Laune von Vermieter raufgesetzt werden konnten. Wer nicht mehr zahlen konnte, hatte Pech und landete samt seiner Habseligkeiten auf der Straße. Für diese Menschen blieb nur das Arbeitshaus, die Obdachlosigkeit, ein Dasein als Hausbesetzer oder in einem illegalen, selbstgebauten Verschlag zu Hause. Die so entstehenden Barackensiedlungen vor den Toren Berlins waren um den Kaiser und dem besser gestellten Bürgertum ein Dorn im Auge. Als das Wohnungsproblem immer weiter um sich griff und auch die Handwerker und die Mittelschicht bedrohte, kam es in der Bevölkerung zu Widerstand gegen die Mietwucherei und das Fehlen von bezahlbarem Wohnraum. Ein solcher Vorgang spielte sich am 25. Juli 1872 in Friedrichshain ab und die Vossener Zeitung berichtete darüber.
Einem Hause Blumenstraße 51c wohnender Tischlermeister war aufgrund längeren Nichtbezahlens der Miete durch Richterspruch zur Räumung seiner Wohnung verurteilt worden. Aber daran dachte er ebenso wenig wie ans Bezahlen der Miete, obgleich sein Geschäft recht flott ging. Als endlich die dem Trunke ergebene Frau des Mieters den langmütigen Eigentümer auf dessen Zureden, nun auszuziehen, nachdem die Wohnung bereits anderweitig vermietet sei, noch mit den gröbsten Insulten überhäufte, machte dieser am Mittwoch endlich von seinem Rechte Gebrauch, den Mieter durch den Exekutor zur Räumung zu zwingen.
Trotz seiner Unschuldsbezeugungen und seines gültigen Mietvertrags, der erst 3 Monate auslief, wurde er von einem Gerichtsvollzieher zum sofortigen Verlassen seiner Wohnung aufgefordert. Es wird angenommen, dass der Vermieter den Tischler einfach loswerden wollte, um die Wohnung zu einem höheren Mietpreis neu zu vermieten. Doch wohin mit der Familie? Hartsteug weigerte sich und seine aufgebrachten Nachbarn solidarisierten sich. Anfangs wurde nur die Wohnung des Vermieters mit Steinen beworfen. Aber als sich immer mehr Menschen dazugesellten, um ihren Ärger Luft zu machen, schritt die Polizei ein. Die Vossener Zeitung schrieb dazu:
Inzwischen wuchs die Zahl der bei dieser Szene Versammelten und es erreichte die animierte Stimmung des Jahnhagels ihren Höhepunkt, als die von der Polizei zur Fortschaffung der Sachen requirierte Feuerwehr eintraf. Die Aufforderung der Schutzleute an die versammelte Menge, sich zu zerstreuen, wurde von den bekannten Rufen Haut ihn übertönt und gelang es erst 3 Uhr nachmittags, als die berittene Schutzmannschaft gewaltsam Platz gemacht hatte, die aufgeregten Massen zu zerstreuen. Aber kaum waren die reitenden Schutzleute fort, so begonnen sich allmählich wieder einzelne Haufen zu bilden, die gegen Abend wieder zu einer sämtliche Nebenstraßen dicht anfüllenden Menge heranwuchsen und das betreffende Haus zu demolieren begannen. Die gesamte Schutzmannschaft dieses Hauptmannsbezirks war nicht imstande, des Aufruhrs Herr zu werden, und kaum gelang es den Berittenen, das Publikum zurückzudrängen, so waren im nächsten Augenblick die Straßen wieder zugefüllt. Erst nachdem die Schutzleute von der blanken Waffe Gebrauch gemacht und eine große Menge Verhaftung vorgenommen hatten, ist 1 Uhr der Nacht endlich die Ruhe hergestellt worden.
Die Situation verschärfte sich am nächsten Tag nochmals, als bekannt wurde, dass man begann, die unschönen Bretterbuden und Baracken am Frankfurter Tor abzureißen. Andere Barackensiedlungen, wie zum Beispiel am Cottbusser Tor, am Landwehrkanal, am Landsberger Tor, sollten ohne Rücksicht auf deren Bewohner zum 1. Oktober desselben Jahres geräumt und zerstört werden. Auch deshalb entlud sich die Wut der Bewohner. Die Menge der Demonstrierenden wuchs von einigen Hundert auf Tausende und Unruhen weiteten sich von Friedrichshain auf andere Stadtteile aus. Es wurden Barrikaden errichtet, Steine und Flaschen aus den Fenstern geworfen und es kam zu Straßenschlachten mit der Polizei, die mehrere Tage anhielten. Selbst am dritten Tag versammelten sich noch 4.000 bis 5.000 Menschen, um zu protestieren. Kaiser Wilhelm I. zeigte sich sehr besorgt, dass dieser Aufstand sich zu einer Revolution wie die von 1848 ausweiten könnte. Ihm war es gelegen, die Proteste so schnell und so hart wie möglich niederzuschlagen. Am 27. Juli, den dritten Tag der Unruhen, wurde eine amtliche Bekanntgabe durch den Freiherr von Herzberg vom königlichen Polizeipräsidium gemacht.
Bekanntmachung. Die Blumenstraße und Umgebung sind seit vorgestern der Schauplatz ernstlicher Ruhestörungen, welche die Schutzmannschaft bereits wiederholt zum Gebrauch der Waffe genötigt haben. Das Polizeipräsidium warnt hierdurch eindringlich vor der Wiederholung, da alle Vorbereitungen getroffen sind, jeden Exzess energisch zu unterdrücken. Gleichzeitig ergeht an alle Einwohner das Ersuchen, ihre Kinder, Angehörigen, Lehrlinge und so weiter von der betreffenden Stadtgegend möglichst fernzuhalten, da abgesehen von den im Paragraf 116 des deutschen Strafgesetzbuchs angedrohten Strafen im Augenblick eines bewaffneten Einschreitens ein Unterscheiden zwischen Exzedenten und Neugierigen unmöglich ist. Die Hausbesitzer werden im eigenen Interesse aufgefordert, im Falle eines Tumults vor ihren Häusern diese und die darin befindlichen Läden und Verkaufskeller sofort zu schließen. Berlin, den 27. Juli 1872. Königliches Polizeipräsidium in Vertretung Freiherr von Herzberg.
Und das Fazit? Über 100 verletzte Polizisten und mehr als 150 Bürger, die durch Polizisten und das Militär verletzt worden sind. In einem Massenprozess, der im Februar des folgenden Jahres stattfand, wurden über 30 Angeklagten zu Zucht- und Haftstrafen verurteilt. In der Nacht vom 26. auf den 27. August des gleichen Jahres wurden die Bewohner der Barackensiedlung am Landsberger Tor trotz Bitte um Aufschub bis Oktober beim Kaiser nachts aus ihren Behausungen geworfen. Anderen obdachlosen Siedlungen erging es nicht anders. Es ist ersichtlich, dass diese Menschen und schäbige Unterkünfte nicht ins Berliner Stadtbild passten. Daher sollten sie verschwinden. Das erinnert an die Anstrengungen einiger Regierung und Städteplaner, obdachlose und arme Menschen aus den Innenstädten zu vertreiben. Letztendlich blieb der Aufstand erfolglos. Der Kaiser zeigte kein Interesse, seinen hart gebeutelten Untertanen zu helfen und Mietwucherinnen und Spekulanten das Handwerk zu erschweren. Trotz voller Staatskassen tat der Staat so, als ob ihm die Hände gebunden seien. Erst ab 1888 gab es den ersten Vorläufer des Mieterschutzbundes in Berlin.